Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wrobbel und Luis Passaus gehen wir heute in die 16. Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei Instagram, YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die 16. Folge anhören. Der Host war dieses Mal ich und der Livestream fand auf meinem Instagram-Kanal statt. An dieser Stelle kurz der Hinweis zum Livestream bei Instagram. Wir streamen ja abwechselnd auf YouTube, Facebook und auch hier bei Instagram. Leider ist bei Instagram die Qualität des Streams am schlechtesten und wir werden in Zukunft auf diesem Kanal nicht mehr streamen. Aktuell bleiben wir dann also bei Facebook und bei YouTube. Die heutige Zuschauerfolge ist nun der zweite Teil der FAQ-Serie und gehört zusammen mit der Folge Nummer 15. Wir beantworten heute querbeet eure vorab eingereichten Fragen und nun wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Schatzmeisterfolge.
Das Jahr 2023 ist ja schon mitten im Gange. Wir hatten sogar schon eine Bankenkrise. Und wie sehen denn eure Depots? Was stand heute aus? Gibt es was zu vermelden? Positives, Negatives?
Also eine Schocksekunde hatte ich neulich, weil bei mir im Einzelwertdepot, also wo ich Einzeldividendenwerte halte, der britische Versorger SSE plötzlich ein Minus ausgewiesen hat von 51%. Das lag aber nicht an dem schlechten Kursverlauf per se, sondern wie es dann rausgestellt hat, an einem Split. Also man bekam für eine Bestandsaktie etwas mehr als eine neue dazu, haben wir halt so ein bisschen zur Kurspflege oder zum Nominalkurspflege durchgeführt. Und dann ist es ja logisch, dass der Kurs sich Pi mal Daumen halbiert und genau das ist eben passiert. Also kein Grund zum Unrügeln. Ansonsten muss ich sagen, im Dividendenbereich, zumindest jetzt bei den Einzelwerten, hat sich da ja tatsächlich gar nicht so viel getan. Da hat jetzt auch, also der krisenhafte Symptom haben da auch nicht durchgeschlagen. Erstaunlicherweise übrigens auch nicht, um das dann bei mir abzuschließen, im Optionsbereich. Hier ist tatsächlich so, dass ich hatte gerade den Abschluss für April auch bei mir gepostet gehabt, dass von Januar bis April durchgehend signifikant positive Ertragsrenditen angefallen sind zwischen 1,3 und 2,2%. Das ist sehr stabil, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir ja mit dem besagten Bankencrash auch einen Tag dabei hatten, wo die Volatilität mal schlank um 50% nach oben geschossen ist und die Kurse spiegelbildlich nach unten. Das hat und da hat sich dann auch, muss ich sagen, wieder der Strategiemix bemerkbar gemacht, weil tatsächlich in dem Zuge auf der einen Seite mit den Einstrategien tatsächlich Verluste angefallen sind, die aber auf der anderen Seite durch andere Strategien dann eben auch gegenkompensiert werden konnten. Also hier hat sich eben auch bezahlt gemacht, analog zu Aktien bzw. Fondslösungen. Eine entsprechende Streuung, nur eben eine Streuung der Strategien, ja, so dass ich als Anleger nicht einer Einzelmarktentwicklung da ausgeliefert bin und dementsprechend der dann doch vielleicht ein bisschen mehr Jubel, aber eben dann vor allem mehr Mitleide und das, ja, und wehtun die Sachen ja immer, wissen wir ja, doppelt so sehr wie im gleichen Maße das Gewinn dann Freude auslöst. Da sind wir alle ein bisschen verlustavers. Ja, das zu mir. Ansonsten finanziell gab es einen großen Batzen, hatte ich auch noch gesehen, seit dem letzten Schatzmeister, ein großer Batzen Liquidität, dem mir flöten gegangen ist. Leider nicht, wie beim Lars für Auto oder Haus, sondern tatsächlich die Steuer. Denn außergewöhnlich lange hat bei mir die Bearbeitung der Steuererklärung für 2021 gedauert, obwohl ich die, ich glaube, Mitte des Jahres eingereicht hatte, also Mitte 2022. Und die ganze Abwicklung, Nachberechnung und dann auch nochmal Prüfung, unter anderem auch wieder Anlage Kapp. Die hat sich dann tatsächlich sehr, sehr lang hingezogen und da kam jetzt erst dann, wir erinnern uns, 2021 war ein ausgesprochen gutes Jahr, kann man natürlich auch eine ausgesprochen hohe Nachzahlung, aber natürlich die Liquidität, da sind wir wieder beim guten Tagesgeld, nein, nicht P2P-Tagesgeld, ganz klassisches. Das ist dann quasi weggegangen, aber das war dann quasi geistig ohnehin schon abgeschrieben. Soweit bei mir.
Nicht zu vergessen, die rückwirkende Vorauszahlung, die ja wahrscheinlich auch noch dazu kommt.
Ja, richtig, gut, dass du sagst. Genau, also das ist ja das Nächste. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, da ich ja schon die Ergebnisse von 2022 hatte, und das nur auch ein Tipp an alle, das lässt sich relativ schnell und unkompliziert anpassen, einfach einen Dreizeiler war es in meinem Fall aufsetzen. Und in dem Fall war es ja, war der Vorteil, dass 22 eben schon abgelaufen war, sodass ich tatsächlich sagen konnte, ja, aus den unterschiedlichen Sparten werde ich voraussichtlich oder ziemlich exakt genau die und die Erträge haben und somit dann beantragt einfach die Vorauszahlung anzupassen. Klar, ist immer noch deutlich positiv, aber tatsächlich wurde die ein bisschen runtergesetzt dann, ja.
Wie sieht es bei dir aus, Lars? Bist du noch im Plus?
Ich bin überraschenderweise im Plus, ja. Ich glaube sogar ganz gut. Ich glaube, letzter Stand waren irgendwas um die 5%. Ich kann man, glaube ich, ganz happy sein dieses Jahr bei dem, was da so alles in der Welt passiert. Was mich aber ein bisschen nervt, das ist die Tatsache, dass so gefühlt alle Investments in US-Dollar, so cashflow-technisch, was Dividenden angeht, ziemlich verpuffen. Also man kann gar nicht so schnell nachkaufen, wie die US-Dividenden aufgrund des Wechselkurses halt fallen. Das ist ein bisschen deprimierend, muss ich sagen, so bei allen Aktienkäufen. Normalerweise, also mein Ziel ist ja immer, meinen Cashflow monatlich zu erhöhen. Und mit dem US-Dollar macht es halt aktuell, muss man ehrlicherweise sagen, nicht so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wird wahrscheinlich nicht anders sein, weil ihr auch überwiegend im US-Dollar seid. Aber das ist echt doof. Also das war die letzten Jahre nicht so. Da gab es deutlich bessere Jahre. Aber ich weiß natürlich auch, dass sich das irgendwann wieder dreht. Aber dass es so permanent runtergeht, das hatte ich persönlich jetzt in meiner Dividendenkarriere noch nicht so.
Aber Lars, ist das jetzt
Ja, das.
nicht ein bisschen jammern auf hohem Niveau? Weil ich meine, der Dollar, der kommt ja auch
Ja,
irgendwie von 1,40 oder
natürlich.
sowas. Also.
Aber ich meine, das geht ja jetzt schon monatelang so und das ist halt doof, weißt du, wenn du irgendwas nachkaufst und dann passiert aber nichts auf der Cashflow-Seite, zumindest bei den US-Dividenden nicht, weil das halt alles wieder von dem Wechselkurs aufgefressen wird.
Ja,
Ja.
beim letzten Jahr war das doch von Vorteil. Im letzten Jahr hast du ja in Euro mehr Dividende
Genau, ja.
bekommen. Das musst
Richtig.
du natürlich jetzt dem auch wieder gegenüberstellen. Das ist jetzt genauso wie mit allen, die sagen, boah, der DAX oder auch hier dieser eine Dicker-Fonds, der so super, super läuft aktuell. DAX, glaube ich, 15% oder so die letzten Tage in diesem Jahr bis jetzt. Dann denke ich mir, ja gut, aber letztes Jahr war er ja auch ewig Land unter. Wenn man beide Jahre zusammen sieht, da sieht man immer noch nicht so doll aus. Und auch
Ja,
ich
aber du
bin
weißt ja,
bei knapp.
das ist die psychologische Falle.
Ja, ich gucke immer nur den Zeitraum an, der gut aussieht. Die letzten 3 Wochen mega. Und die anderen habe ich jetzt nicht mehr geschaut. Nee, ich bin auch bei 4,6, habe ich ausgerechnet, für den letzten Monat April. Also bis April, ne, Januar bis April. Bin ich eigentlich auch zufrieden. Bei mir ist in diesem Jahr das Thema auch Dividendenwachstum. Wie ist eigentlich das Gegenteil von Dividendenwachstum? Also wenn es nicht wächst, wenn es weniger wird. Dividendenabschmelzung ist bei mir.
Schrumpfung.
Sch Schrumpfung habe ich, ja. Also das ist bei mir aktuell so ein Thema. Zum Beispiel wie BHP und Rio Tinto, die bei mir sehr hoch gewichtet waren, die weniger ausgeschüttet haben. Auch bei RTL gab es jetzt ein bisschen weniger. Und ich habe natürlich auch in den letzten Monaten ein paar Werte verkauft. Das heißt, ich rechne mittlerweile fast bis, ja, 7 bis 9%, muss ich nochmal genau ausrechnen. Vielleicht eher 9 aktuell. Weniger Dividenden in diesem Jahr. Ist okay, ja. Wir werden jetzt nicht davon sterben. Aber ja, das ist unter anderem auch in Euro, kommt aus US-Dividenden auch weniger bei rum. So, wir haben heute
Verkauf
übrigens Frage.
bestimmte Branchen oder querbeet oder?
Ja, so aus die Tacimmobilien, müsst ihr jetzt mal nachschauen, oder so Kram, was wir letztens besprochen haben, den ganzen Kleinkram, alles, was keine Dividende zahlt, bis auf Disney, was so üblich war. Also in den letzten Wochen habe ich nichts verkauft, sondern das war alles in den letzten Monaten eher. Hatten wir also alles, könnt ihr in der Mediathek nochmal nachschauen, was wir so alles verkauft haben. Da gibt es lange Videos von Lars, seinen Verkaufslisten. Willst du kurz nochmal eine Liste durchgehen, Lars, von deinen aktuellen Käufen für diesen Monat, letzten Monat?
Ja, Ich war ja im April auch nicht da und wir sind ja auch umgezogen und so. Ich habe tatsächlich nicht so viel gekauft und außerdem traue ich der Lage an der Börse nicht so richtig. Aktuell haben wir so viele Themen in der Welt und es muss, man hat es ja bei der Bankenkrise gesehen, es muss nur ein Stein ins Rollen kommen und dann habe ich das Gefühl, da sind wir ruckzuck 10% tiefer. Und da ich eh meine Cash-Reserve noch nicht bei 100% wieder habe, ja, habe ich jetzt nicht so viel gekauft. Nachgekauft habe ich Ares Capital. Die hatte ich letztes Mal neu dazu gekauft. Die habe ich jetzt nochmal nachgelegt, weil durch den Banken-Kollaps, durch diesen Mini-Kollaps, sind die nochmal ein bisschen abgesunken. Meine Sparpläne sind ganz normal weitergelaufen. Da habe ich ein paar, aber im P2P-Bereich, da habe ich so ein bisschen aufgestockt. Und zwar Peerberry, das ist diese, ja, der Liebling der P2P-Investoren, kann man aktuell sagen, eine der größten Plattformen.
Jedoch.
Ländermarket, Crowdpeer und Inrento. Inrento, das ist diese Plattform, wo man in Mietimmobilien investiert. Auch super interessant. Da gibt es auch immer mehr von. Aber
Aber
tatsächlich ist die.
bei in Demo bist du noch nicht dabei, ja.
Nee, Indemo ist ja immer noch in der Startphase seit
Ja, seit 2 Jahren.
anderthalb Jahren.
Was ich mal
Aber.
fragen wollte, Lars, zu deiner Gesamtperformance, ich meine, die Kryptovermögenswerte haben ja so eine Mini-Renaissance hingelegt, oder? Das hat sich doch bestimmt
Ja.
auch positiv niedergeschlagen.
Ja, aber ich habe ja einiges davon verkauft. Das heißt, meine Gewichtung im Portfolio ist jetzt nicht mehr so hoch. Ich glaube, ich lese noch irgendwie bei 6, 7%. Und ja, richtig, die haben, glaube ich, der Teil liegt 60%, glaube ich, im Plus dieses Jahr. Also, wenn ich jetzt nochmal 60 oben drauf lege, dann ist der Verlust vom letzten Jahr schon wieder reingeholt. Ist ja ist jetzt nicht,
Bist du
kann
endlich
ja
schon
schnell
plus
passieren bei den
minus
Kryptos.
null? Na, guck mal, so schnell geht's.
Na, ich bin ja sowieso deutlich im Plus, weil ich ja schon lange dabei bin, aber so seit dem letzten Jahr, seitdem der Ukraine-Krieg begonnen hat. Also Kryptos sind tatsächlich die Spitze momentan, kann man sagen, ja, was die Performance angeht. Aber dann kommen auch schon recht schnell die P2P-Kredite, weil da auch recht wenig bis gar nichts passiert.
Aber hoher Ertrag zumindest dann.
Genau, das ist das Einzige, was eigentlich dieses Jahr richtig Ertrag bringt. Also da weiß ich halt, wenn ich 1.000 Euro einzahle, kriege ich dann halt nächsten Monat 10 Euro mehr. So kann man es rechnen ungefähr. Das kann
Ja,
ich bei
die
den restlichen
Plattform nicht die
Werten
Grätsche
jetzt nicht
macht.
so sagen. Wenn die Plattform nicht die Grätschen kann.
Wer kennt es nicht? Nur noch 900% und ich bin wieder bei plus minus null. Aber ein Tenbagger zu finden ist dann doch ein bisschen schwerer. Also ich habe schon ein paar Werte gekauft, aber eher nachgekauft. Aber ich habe einen neuen Wert aufgenommen, das war Roche, vor ein paar Wochen. Und da war meine Idee, wenn man sich den Chart anschaut bei Roche, zum einen haben sie sich von dem Gleichlaufen von Novartis abgekoppelt. Und ich habe auf den Dividendenabschlag gewartet. Ja, Schweizer Aktien ist jetzt nicht so meins, aber bei Roche macht man schon mal eine Ausnahme oder genauso wie bei Nestle. Und es war eben so, dass die Aktie praktisch ihren Boden gefunden hat nach der Dividendenzahlung. Das heißt, das war eigentlich für mich ein ganz guter Einstieg. Und die Position lasse ich jetzt für immer und ewig liegen, bis die irgendwann mal wieder bullig oder extrem teuer ist. Ja,
Du
logisch.
kaufst denn
Aber
immer ein langweiliges
35%,
Zeug von anderen Mann.
35% Quellensteuer, ne? Die du ja wiederholen musst.
Ja, die nehme ich in Kauf. Die kann ich mir jetzt so ein bisschen schlecht wiederholen. Das geht ja über das Finanzamt und so weiter in der Depotbank. Die nehme ich in Kauf. Also ich rechne immer mit der Netto-Dividendenrendite, die mir dann am Ende, oder der Nettoertrag, der übrig bleibt, da bin ich zufrieden. Dafür ist es auch eine Position, die ich jetzt nicht ewig groß aufbaue wie bei anderen. Aber das ist für mich, wenn du mal die letzten Tage und gerade Bankenkrise, die letzten Wochen mal anschaust, ein sehr, sehr stabiler Wert, der dann an solchen Tagen auch überhaupt einfach wie sagt man, wie so ein Antibiotika im Depot liegt, weißt du, so einfach dir wirklich Stabilität bringt. Dafür habe ich es gekauft und na klar, netto bleibt auch was übrig, und den Ertrag, den Steuerabzug für die Schweizer nehme ich mal hin.
Aber wenn du Stabilität in der Bankenkrise willst, dann kannst du ja Bitcoin kaufen.
Dann
Okay,
kannst du
lass
A,
dieses Thema.
erstmal diese ganzen Exchanges nicht aussprechen und spätestens wenn ich drin bin, fallen die auch wieder um.
Du warst ja schon mal drin, da ist doch ganz gut ausgegangen, oder? Kann auch nochmal gut funktionieren.
Ja, ich habe ja auch noch ein paar Krümel, habe ich auch noch. Also ein paar Kunden von mir bezahlen ihre Mitgliedschaft ganz kontinuierlich jedes Jahr mit Krypto. Das ist was, das lasse ich dann immer auf dieses eine, wie sagt man, Wallet schicken. Und das habe ich ja beim Richie Wallet und dann lasse ich da liegen, habe ich meine Ruhe. Also ich sammle das alles praktisch bei Richie. Da hoffe ich, dass es safe ist.
Richie verwaltet das also, wenn der das hört.
Der hört es bestimmt. Stimmt, ja, genau. Luis, du hast wahrscheinlich nichts gekauft, weil bei dir ist noch nicht Halbjahresschluss, oder?
Nee, alles gleich geblieben. Ja, außer die Sparpläne, aber das ist ja ausschließlich die Dividenden-ETFs. Und in dem ETF
Portfolio und ja, ansonsten halt Optionen. Da ist querbeet, ganz kurze bis Laufzeiten bis halt so da 40 Tage. Und gerade die kurzen Laufzeiten haben natürlich jetzt in der Phase die relative Stabilität reingebracht, ne? Weil dann hast du halt, bleibst du eben auch von solchen Risiken verschont, ja, wenn es halt mal kracht. Ja.
Okay, wir wollen ja nur eine Stunde machen, das heißt, wir haben noch 58 Minuten. Gibt es denn News, wo er sagt, es ist wichtig zu wissen? Lars, willst du anfangen? Gibt es was zu berichten?
Ja, im Bereich P2P gab es tatsächlich so ein bisschen was Neues an der Russland-Front, also nicht an der physischen, sondern an der finanziellen. zwar die Plattform Mintos, die hat 2,5 Millionen Euro verloren bei einem Kreditgeber, haben sie abschreiben müssen. Die sind nicht mehr zurückgekommen, aber dafür muss man auch sagen, sind 65% des Geldes zurückgekommen. Und zwar haben die so einen Deal gemacht mit der russischen Zentralbank, dass sie halt das Geld schneller zurückbekommen. Und dafür haben sie halt einen Abschlag von 35%. Die Alternative wäre gewesen, dass man ja maximal dürfen die Unternehmen in Russland ja nur 10 Millionen Rubel pro Monat überweisen. Und das hätte bei der Menge bedeutet, dass die, keine Ahnung, in 30 Jahren oder so fertig gewesen wären. Und wer weiß, was bis dahin mit Russland ist. Deswegen haben die halt diesen Deal gemacht. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich für die Mintos-Investoren. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man es mit anderen Anleiheklassen vergleicht, so wie mit Aktien, russischen Aktien oder so, da wird wahrscheinlich gar nichts mehr zurückkommen. Von daher kann man bei P2P eigentlich ganz glücklich sein, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, Gelder zurückzuholen. Ich meine, 65% davon. Und das war schon ein echt hoher Betrag. Das ist schon ganz nett. Und auch andere P2P-Plattformen, die machen da aktuell einen ganz guten Job. Jemand hier Peerberry genannt, die sind auch schon bei irgendwie 78% Rückzahlung. Also ich denke mal, die P2P-Investoren kommen bei der ganzen Russland-Sache doch mit einem blauen Auge davon.
Ja, also die Quote finde ich schon sensationell hoch, muss ich sogar sagen.
Total. Ja, aber trotzdem, weißt du, wie das ist, alle Investoren beschweren sich, haben Geld verloren, was ist das für ein Scheiß und so.
Also wenn ich in Anführungsstrichen Russland gewesen wäre, hätte ich irgendwie 10-20% angeboten erstmal.
Ja.
Also 65 finde ich schon extrem viel.
Ja. Genau, ja. Und ansonsten gibt es noch eine Veranstaltung für P2P-Investoren, und zwar in Riga am 1. und 2. Juni. Das FinFellers-Event, da kann man ganz viele P2P-Plattformen treffen und mich auch. Ich werde mitmoderieren, wer da Bock hat, auf ein bisschen Riga, ein bisschen die Stadt angucken und so. Ist immer eine Reise wert auf jeden Fall, 1. und 2. Juni. Ja, das waren so meine News.
Okay, Luis?
Ja, ich habe eine Sache, die gerade ganz frisch aufgepoppt ist. Und ich sag mal, wer kennt es nicht? Man bucht ein ganz teures Coaching, ja, für einen hohen vierstelligen Betrag. Und dann bereut man das dann doch nach einer Weile und denkt, Mist, wie komme ich raus? Ja, für all diejenigen gibt es jetzt einen Silberstreif am Horizont. Und zwar gibt es ein ganz frisches Urteil vom Oberlandesgericht in Celle. Und zwar haben die geurteilt am 1., oder das Urteil ist vom 1.3.2023, wer es nachlesen will, unter dem Aktenzeichen 3U85-22. Ja, aber auch wenn das Urteil jetzt ein paar Tage alt ist, das ist erst jüngst veröffentlicht worden. Und da ging es genau um so einen Fall eines, ja, Hochpreis-Coachings. Das kennen wir ja aus der Finanzszene. Wobei anhand der Fallbeschreibung war es jetzt kein Finanzcoaching, sondern da ging es dann eher um ein Vertriebscoaching. Aber die Elemente, die dabei waren, die kennen wir eben. Sowas mit wöchentlichen Live-Calls, WhatsApp-Support, Mitgliederbereich. Verkaufsprozess, Optimierung und Skalierung etc. pp. Durchaus Elemente, sage ich mal, die 1:1 analog, ja, wir aus unserem Bereich kennen. Und da gab es beim Amtsgericht Stade eben das erstinstanzliche Urteil. Da hatte eben genau der Käufer dieses Coachings geklagt. Er, ja, lief nicht ein zu bezahlen nach einer Weile. Das ist ihm doch zu teuer und er fühlt sich so ein bisschen über den Tisch gezogen. Und der Anbieter hat natürlich gesagt, nee, ist nicht so. Das Amtsgericht Stade hat schon gesagt, nein, dass der Käufer kann quasi zurücktreten, beziehungsweise der Vertrag ist nicht nichtig. Und zwar, die haben noch begründet mit Sittenwidrigkeit, weil die gesagt haben, das ist vom Preis her einfach so exorbitant hoch und hält den Vergleich von anderen Bildungs Angeboten um den Faktor 10 nicht stand. Ja, und damit haben wir eben den Paragraph 138 BGB, dass es eben ja, der Vertrag nichtig ist wegen Sinnwidrigkeit. Dagegen ist der Verkauf des Coachings nochmal Vorgang, landete eben in Celle und die haben gesagt, ja, das Ding ist also im Prinzip nicht nur sittenwidrig, beziehungsweise damit haben sie sich dann, so ich das gelesen habe, nicht weiter beschäftigt, weil die noch was ganz anderes gesagt haben und das finde ich halt ganz interessant. Die haben nämlich begründet, dass dieses Coaching, so wie es aufgebaut ist, letztendlich ein Fernunterricht ist und zwar entsprechend des Fernunterrichtsgesetzes, also es gibt tatsächlich in Deutschland ein Gesetz zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht, heißt das komplett. Und da ist es eben auch, wenn eben ein Fernunterrichtsvertrag zustande kommt und der Anbieter oder der Veranstalter keine Zulassung hat, ja, wir kennen das, es gibt ja so ein Siegel, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen bei Weiterbildungsveranstaltungen, dann ist dieser Fernunterrichtsvertrag auch nichtig. Und das Oberlandesgericht in Celle hat eben gesagt, ja, also vom Aufbau her ist dieses Coaching nichts anderes als eben so ein Fernunterricht, fällt eben unter das Gesetz. Der Anbieter, also der Coach, hat eben nicht diese erforderliche Zulassung und damit ist dieser Vertrag nichtig. Jetzt muss ich dazu sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und also der Kläger könnte noch eine weitere Instanz drauflegen, wenn er denn mag. Aber ich sag mal, das ist natürlich schon mal so eine Richtung, in die es geht. Ja, da können sich jetzt alle Zuschauer mal so ihre Gedanken dazu machen und die Anbieter von solchen Leistungen daneben auch demnächst. Ja. Also ist schon dann ein entsprechendes Risiko mit drin, wenn schon solche Urteile im Raum stehen und die nicht später kassiert werden sollten.
Und was hast du jetzt gemacht, günstig? Luis? Was hast du jetzt gemacht, Luis? Hast du es zurückbezahlt oder wie habt ihr euch geeinigt?
Ist ja nichtig. Nichtig heißt, ich muss so gestellt werden, als wenn der Vertrag nie zustande, also nie abgeschlossen worden wäre.
Ja, natürlich schade jetzt für dich. Ne?
Dabei sind die Coaches doch schon, dabei sind die Coachings doch oft schon runtergesetzt von 24.999 auf 2.000 noch was.
Eigentlich sind es im Angebot, ja.
Eigentlich sind es super Schnäppchen. Das ist ein Schnapper, ja, das stimmt schon. Und hier, also nur zum Vergleich, hier war der Preis tatsächlich, ich glaube, Vertrag war das über 12 Monate, was wir geschrieben hatten. Und pro Monat eben, 2.200 Euro netto, ja, also 200.000 Euro brutto, für so einen Jahresvertrag.
Wo wir gerade bei deinen Coachings sind, Luis, die erste Frage oder die nächste Frage kann ich dir gleich geben. Wird es demnächst wieder ein Online-Seminar zum Thema Optionshandel geben?
Großartige Überleitung, Alex.
Ja, das ist jetzt nur kein Coaching, sondern eine Vortragsveranstaltung, die fällt ja nicht runter. Ich würde mal sehen, ich habe jetzt bewusst das erste Halbjahr mal tatsächlich die Veranstaltung mal runtergeschraubt, aber jetzt habe ich tatsächlich die eine oder andere Anfrage. Das heißt, ich werde auf jeden Fall auch im zweiten Halbjahr was anbieten. Und es wird auf jeden Fall zwei neue Formate geben. Das kann ich auch schon mal sagen. Einmal mit dem Anton mache ich so ein Einkommensinvestoren-Bootcamp am 9.9. Da geht es tatsächlich so, in der Praxis, wie stelle ich konkret mein Portfolio zusammen, sodass im Prinzip jeder Teilnehmer dort auch mit seinem ganz persönlichen, individuell gewichteten Portfolio dann nach Hause geht. Und im Oktober, am 13. Oktober, werde ich mit dem Vincent in Hamburg ein Seminar auch machen, eine Tagesveranstaltung zum Thema Optionshandel. Da geht es dann eben auch darum, auch um die Praxis. Das werden wir auch so legen in die Handelszeiten, sodass wir dann tatsächlich auch Live-Trades machen können. Und da ist eben die Zielgruppe eben genau Leute, die dann sagen, okay, ich möchte da so ein bisschen Handhabungssicherheit. Wie setze ich konkret eine Strategie um? Wie setze ich so ein Trade auf? Wie bediene ich diese Trader Workstation, diese Software? Das ist ja noch ein bisschen anders als Trade Republic. Das wird es im zweiten Halbjahr auf jeden Fall geben. Und da muss ich mal gucken, ob ich punktuell noch hier und da eine Ergänzung setze.
Okay, die nächste Frage ist für Lars. Anscheinend weiß der Leser, dass du mal auf Weltreise warst. Was von mir vom vorbeigegangen. Er wollte wissen, wenn du nicht finanziell frei gewesen wärst, wie hättest du dann diese Reise finanziert oder auf die Länder pro Monat aufgeteilt oder hast du da eine Idee, kurz und knapp, ohne Finanzierungsplan jetzt, wie man sowas angehen kann? Also du bist jetzt nicht finanziell frei.
Also ich hätte es nicht anders geplant, als wie ich es jetzt geplant habe. Also ich hatte ein finanzielles Budget, ich war ja ein Jahr unterwegs für jeden Monat und für jedes Land. Am Ende lagen wir ein bisschen drüber. Jetzt müssen wir halt schauen. Also klar, es gibt teurere und günstigere Länder. Und dann muss man halt gucken, wie es so läuft. Natürlich gibt es immer Sachen, die das verteuern, zum Beispiel Interkontinentalflüge, die hauen richtig rein. Das kann man auf jeden Fall so planen, dass man das vermeidet. Ich bin beispielsweise einmal, weiß ich noch, in Herbstferien von Asien nach Deutschland geflogen, um meinen Sohn abzuholen und dann in den USA einen Roadtrip zu machen. Danach meine Frau in Israel zu treffen. Also das war ein bisschen unnötiges Rumgefliege, das hätte man sich sparen können. Sowas geht natürlich richtig in die Kasse. Aber ansonsten einfach eine Planung machen und dann versuchen, die flexibel anzupassen auf der Reise. Also man halt schauen, wie viel Geld man losreisen will. Heute ist es wahrscheinlich ein bisschen teurer als damals. Ich glaube, wir sind damals mit 40.000 Euro losgereist für das Jahr zu zweit. Also das hat ganz gut ausgereicht eigentlich.
Und mit 60.000 zurückgekommen, oder?
Wir lagen ein bisschen drüber. Weiß ich nicht, 44, 48 oder sowas. Aber war alles noch im Rahmen.
Ja, ich finde auch so, Budgets machen pro Land dann immer Sinn. In den einen Ländern günstiger, in den anderen teurer. Und am Ende des Jahres hast du so einen Mischpreis. Also ich finde so, die Kosten sollten je Land verteilt werden und nicht jeden Monat 2.000 oder pro jedes Land 2.000. Das macht, glaube ich, auch wenig Sinn. Aber gut, was sage ich? Ich habe ja keine Weltreise gemacht.
Also bei uns hat es gut geklappt. Also wir konnten das halt immer da flexibel anpassen von Land zu Land. Klar, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 3 Monate in Japan bist oder so, da wirst du dann, das wird die Kasse schnell leer. Aber keine Ahnung.
In anderen Aber Ländern du, Japan war gar nicht so teuer, fand ich. Also keine Ahnung.
Warst du nur einen Tag da, oder?
Ich war 2 Tage da. Aber das, was ich alles gesehen habe, war irgendwie ganz normale Preise. Also ich habe jetzt natürlich kein Hotelzimmer gehabt, aber da gibt es wahrscheinlich in Tokio oder auch im Land in Kagoshima auch nochmal Unterschiede. Aber grundsätzlich ist mir da irgendwo nichts aufgefallen, wo ich dachte mir, meine Güte, Döner ist aber teuer in Japan. Ja? Also sowas ist mir habe ich nicht gesehen. Ja. Die nächste Frage ist an mich. Da kennt anscheinend jemand mein Depot. Dollarabwertung, hattest du ja schon angesprochen. Dividendenkürzungen, das Jahr 2023 verspricht wohl nichts Gutes für dein Portfolio. Wie gehst du damit um? Flucht in Kryptos, war die Frage von dir das?
Nee. Nee, eigentlich nicht,
nee. Eigentlich nicht, nee. Ja, haben wir schon am Anfang ein bisschen gesprochen. Also ich mache mir da jetzt wenig Gedanken. Ich verfolge einfach meinen ganzen Plan weiter. Klar, ein bisschen Dividendenschrumpfung, haben wir ja gesagt, heißt es, wird es dieses Jahr wahrscheinlich geben, außer ich kaufe nochmal ordentlich zu. Und ansonsten ist mein Depot noch im Plus. Das sieht auch ganz gut aus mit 4,8 oder so Prozent. Entscheidend ist ja, wie es langfristig weiterläuft. Und im letzten Jahr war ich bei plus minus null, dieses Jahr bei plus 8. Also da bin ich immer noch besser wie die Indizes. Also ich bin grundsätzlich auch mit dieser ganzen Bankenkrise, wo wir auch schon mittendrin waren, mit dem Ergebnis zufrieden, weil ich auch gar keine Banken im Depot habe. Das ist wahrscheinlich auch gut. Und ich bin mal guter Dinge, dass wir vielleicht dieses Jahr nochmal eine Möglichkeit bekommen, entweder zu kaufen oder dass sich die Rohstoffe endlich mal, die Edelmetalle vor allem, super rentieren. Ne? Das ist, glaube ich, ganz gut. Die nächste Frage ist für euch. Habt ihr auch vor, auszuwandern wie ich? Wenn ja, welche Länder kämen in Frage? Wenn nein, wieso nicht? Dann macht mal.
Luis, willst du starten?
Ich kann gerne starten. Für mich kommt es aktuell nicht in Frage, überwiegend aus familiären Gründen. Und die Länder, die natürlich für mich besonders attraktiv wären, ist natürlich alles Spanisch sprechende, weil ich mich da natürlich kulturell und was die Verständigung angeht, nicht großartig umstellen müsste. Und ein besonderer Favorit von mir wäre tatsächlich Nordportugal. Also wirklich ganz, ganz am Norden, direkt an der spanischen Grenze. Zum einen, weil ich dann quasi ein Katzensprung zu meiner spanischen Heimat das Ganze wäre, aber ich in Portugal dann eben auch noch durch dieses spezielle, ja, ich nenne es mal ein verschiedenes Rentnerprogramm, gibt es auch ein Kürzel für, NRS heißt das, wenn man ehemals nicht Portugiese, kann man eben dort 10 Jahre Steuerfreiheit für ausländische Einkünfte erwirken. Und das wäre natürlich ein sehr, sehr attraktives Programm, eben in Kombination mit Kapitaleinkommen, mit gegebenenfalls Online-Einkünften und ja, in einer wunderbaren Region, die auch touristisch nicht überlaufen ist. Das ist ja auch mal so ein Punkt, wo man, was auch quasi so ein bisschen zweite Heimat ist. Ne? Also das wäre tatsächlich so in die Richtung könnte das was sein. Aber wie gesagt, fest auf jeden Fall jetzt die nächsten 5 Jahre eher nicht, wenn nicht was ganz Dramatisches passiert.
Und die letzten 10 dann in Portugal.
Ich bin ja noch jung.
Und kurz bevor du nach Portugal
außerdem, gehst, werden wir das Programm abschaffen. Nee, der Punkt ist ja, es gibt ja mittlerweile, ich glaube, Griechenland hat ein ähnliches Programm eingeführt, da führt das gerade ein, Italien auch. Das heißt, man kann dann tatsächlich so Rentner-Hopping könnte man dann ja auch machen. Ne? Dass man sagt, okay, so ein paar Jahre nimmst du das Programm mit, dann das. Ne? Natürlich gut, dann hast du natürlich das Thema mit der Sprache, die ist dann wieder anders. Aber gut, ein Tod muss man dann immer sterben.
Ja, genau. Hast du ein bisschen Zeit, die zu lernen.
Wie mit der polnischen Pflegekraft. Und du das?
Ja, also aktuell kommt es auch nicht für mich in Frage, aber langfristig vielleicht schon. Also aktuell ist halt meine Familie hier, meine Frau ist ja auch angestellte Lehrerin, also kommt für mich absolut in Frage. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja jetzt mit Mexiko Land Nummer 54 besucht und ich habe schon echt viele Länder gesehen und ich finde viele Länder zum Besuchen schön, aber ob ich jetzt da wohnen und leben möchte, gerade in den heißen Ländern, irgendwie nicht. Also ich brauche irgendwie Jahreszeiten. Es kommen nur ganz, ganz wenige Länder in Frage. Also ich mag ja total gerne die britischen Inseln auch. Irland, Schottland, Norwegen wäre ein Kandidat. Japan finde ich auch total toll, aber da wird es, glaube ich, schwer, einfach zu wohnen und einzuwandern. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber hier in Europa ist natürlich stellenweise schon recht einfach. Und das wäre, glaube ich, dann tatsächlich eher so ein Ziel. Also Norwegen wäre tatsächlich mein Favorit. Das ist schon, weiß ich nicht, also jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, da fühlt man sich halt total wohl, weiß ich nicht. Das Land ist, finde ich, viel, viel weiterentwickelt als viele andere europäische Länder. Das ganze Holzige mit den Hütten und so, das finde ich super gemütlich. Klar, da musst du natürlich ein bisschen größeren Geldbeutel mitbringen, als wenn du jetzt irgendwie nach Polen oder so ziehst. Ist auch klar. Ja, aber aktuell kommt es halt für mich auch nicht in Frage. Also vielleicht mal irgendwann in der Zukunft. Aber ich bin auch super happy in Deutschland. Also ich sehe jetzt keinen Grund, hier in Kürze wegzuziehen.
Genau, ansonsten deine Eierschalen nicht vergessen. Die hängen ja da noch auf 8:30. Also mit den heißen Ländern ist jetzt auch nicht so meins. Also bei mir ist es die Mitternacht und wir haben immer noch 30 Grad. Ist jetzt auch gerade so eine Art Hot Season hier. Also wenig Wind, bullenheiß. Auf Motorrad ist es wie wenn der Föhn so kommt. Also ob ich nochmal nach Thailand auswandere, weiß ich nicht. Das muss ich mir nochmal überlegen. So, jetzt kommt eine Frage. Verwendet ihr eine vermögensverwaltende GmbH? Da bin ich schon mal raus. Und wenn ja, warum? Und lohnt sich das? Und ab wann lohnt sich das? Also ich habe das mal durchgerechnet, wo ich noch in Deutschland war. Das hat sich irgendwie überhaupt nicht gerechnet. Man hat einen Mörderaufwand. Das kann sich sicherlich rechnen, also gar keine Frage. Da wird sicherlich mein Bruder, der jetzt fast gesagt, Alex Dividenden, Düsseldorf-Fischer, was zu sagen. Aber ansonsten, also für mich hat sich damals überhaupt nicht gerechnet. Und ich habe mein Vermögen lieber privat und bin ich viel flexibler, gerade für das Leben, was ich hier führe. Wenn du sagst, in zig Jahren irgendwie hochrechnest, dann kann es sein, dass da irgendwelche Steuervorteile bei rumkommen. Aber ja, das ist für mich einfacher, Geld zu verdienen, Geld zu sparen und einfach Cashflow zu generieren. Und vielleicht, wenn ich dann mal finanziell frei bin, dann mache ich mal so eine Art Gegenüberstellung, was wäre, wenn, hätte ich schon 2-3 Jahre früher, hätte aufhören können. Also, das hat mich irgendwie noch nie gefreut.
Ja, ich bin bei dem Thema auch raus. Also ich bin ja überzeugter Einzelunternehmer und ich meine, dass ich zu wenig verdiene, dann versuche ich einfach mehr zu verdienen und mich stört das Thema Steuern auch überhaupt gar nicht. Also, da bin ich auch raus.
Aber es ist auch der einzige Grund, oder? So eine vermögensverwaltende GmbH macht man doch eigentlich nur steuerlich und so. Nicht, weil du sagst, da gibt es Bonuspunkte oder irgendwas oder.
Ja, wahrscheinlich. Also, ich kenne mich dann nicht aus, aber ich glaube, Luis, du kennst dich da ein bisschen besser aus. Du hast doch schon einige im Interview gehabt, ne, bei dir.
Ja, genau. Also, es gibt bestimmte Konstellationen, da bringt das richtig, richtig viel. Der Punkt ist, also, wenn ich einfach mal so ein Schnellfazit drunter setzen würde, ist, als Einkommensinvestor bringt es in der Regel nicht, beziehungsweise kann sogar auch nachteilig sein. Das heißt, es zahlt es unterm Strich drauf. Das heißt, es gibt bestimmte Strategien und insbesondere Kurswachstumsstrategien. Da kann so eine GmbH hochprofitabel sein gegenüber der Einzelperson, weil du da tatsächlich Steuerlast auf nahe Null drücken kannst. Ja, und das ist natürlich schon ein ganz erhebliches Pfund in der Kapitalakkumulation. Ja, aber wenn du tatsächlich eine Cashflow-orientierte Strategie fährst, dann ist es wirklich fraglich, ja. Also ob sich das dann lohnt, beziehungsweise je nachdem, was du machst, zahlst du auch unterm Strich drauf. Was man dann noch machen kann, ist sich Alternativen überlegen, die einen Versicherungsmantel drumlegen. Das hat wieder andere Nachteile bei einem deutschen Versicherungsmantel eben, dass du nicht mehr Eigentümer deiner Vermögenswerte bist. Da hätte ich zum Beispiel überhaupt gar keine Lust drauf. Beim ausländischen Versicherungsmantel bist du weiter Eigentümer, aber da musst du zum Beispiel jeden Kaufauftrag, je nach Anbieter, über den realisieren. Das heißt, du machst es gar nicht mehr selber oder darfst es gar nicht selber machen. Also überall musst du halt eine Kröte schlucken und unterm Strich ist genau aus dem Grund, als passionierter Cashflow-Investor kommt das für mich aktuell eben nicht in Frage. Insbesondere übrigens auch, und da muss man wirklich aufpassen, wenn du ohnehin planst, oder wenn du planst, eventuell planst, irgendwann mal ins Ausland zu gehen, ja, dann hast du noch das Thema Wegzugsbesteuerung oder du musst die Vermögenswerte aus der GmbH rauseisen und dann wird natürlich besonders lustig. Also das kann dann schnell zum Rohrkrepieren werden. Also muss man wirklich schon genau sehr gut überlegen und da würde ich sowieso immer dann auch einen Steuerberater zu Rande ziehen. Und wir haben das Thema, ich habe das Thema übrigens in der letzten Folge, Video-Folge, gibt es auch als Podcast bei mir auf dem Blog, einen Vincent auch mal wirklich ganz genau durchdekliniert für die einzelnen Konstellationen. Da sind wir genau im Detail drauf eingegangen. Wie gesagt, bei mir zum Nachhören auf dem Podcast, das ist bei mir nachzulesen im Blog, war jetzt im April ist die Folge erschienen.
Keine Passus Holding.
Nee. Eine LTD irgendwo. LLC. Aber da sollten wir ja nicht drüber reden, haben live, hat er ja gesagt. Okay. Die nächste Frage, da könnt ihr mal gucken, wer die gerne beantworten will. Eigentlich eine gute Idee. Da hat jemand einen Kredit zu 2,5% laufen und tilgt den wohl mit 400 Euro. Und er könnte den jetzt schneller abtilgen mit weiteren 400 Euro und fragt jetzt, ob er die anderen 400 Euro lieber schon ansparen soll, Rendite machen soll, weil ja doch 2,5% ja mittlerweile schon fast ein Schnäppchen ist. Also mehr hat er nicht geschrieben. Ich weiß nicht, ob es fürs Auto ist oder irgendwelche Schulden, sonst was, für was auch immer. Normalerweise bin ich immer der Meinung, Schulden erstmal abzahlen, so schnell wie es geht. Aber wenn natürlich die Schulden wenig kosten im Verhältnis zu den aktuellen Konditionen, könnte man durchaus, wenn man natürlich mit dem anderen Geld irgendeine Rendite erzielt, ist ja momentan auch schwierig, sichere Rendite zumindest, das dann alternativ anlegen. Wie seht ihr das?
Ich bin ja auch ein großer Freund von Krediten, allerdings nur, wenn ich sie selber besitze. Von daher wäre ich jetzt auch auf deiner Seite, erstmal den Kredit abzahlen und danach dann irgendwann anzufangen zu investieren.
Der Grundphilosophie schließe ich mich uneingeschränkt an ein. Also ich gehe sogar so weit zu sagen, also wer irgendjemandem Geld schuldet, kann ja im Kern nicht finanziell frei sein, ja, weil da tatsächlich eben eine Verbindlichkeit im Nacken hast. Also jemanden, der dich potenziell am Schlawittchen hat, also auch wenn du die Mittel hast, das zu tilgen. Ja, also das bereitet, also mir persönlich bereitet sowas immer ein unangenehmes Gefühl. Ja, also da muss man einmal in sich reinhorchen. Und das andere ist natürlich, wenn du dieses Gefühl nicht hast, dann würde ich es einfach ganz streng ökonomisch sehen. Gibt es eine Anlage, wo ich mehr als 2,5% bekomme, mit dem entsprechenden Sicherheitsgrad? Falls ja, mach das. Ja, dann fehlt nicht extra, aber falls du eben dieses Gefühl hast, ja, fühlt sich nicht gut an. Ich will schuldenlos werden. Ich will niemanden haben, dem ich, ja, der bei mir ja anklopft und sagt, ich will jetzt Geld von dir haben, weil es mir schuld ist. Dann will ich es tilgen.
Jetzt eine Frage, weil du hast es gerade angesprochen, Luis, du bist ja älter. Wie gedenkt ihr, euer Geld anzulegen, wenn man in ein höheres Alter kommt? Also noch höher, als wir alle drei zusammen jetzt schon sind. Und vielleicht nicht mehr täglich gewillt ist, die Märkte zu beobachten. Also ich glaube, das, was wir alle so machen, ist schon so ein bisschen aktiver Ansatz. Auch wenn der Luis nur alle halbe Jahre aktiv wird. Aber ich denke mal, du wirst trotzdem einen Überblick haben oder dich mit Werten beschäftigen, auch aufgrund deines Projekts und so. Also ich denke mir auch, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich noch, ja, mit 80 werde ich jetzt vielleicht keinen Telegram-Kanal mehr haben oder so. Aber ja, ich glaube, je älter man wird, desto eher liegt der Fokus auf Cashflow und auf Sachen, die ich mir nicht anschauen muss. Also das sind eben Aktien, die seit vielen Jahren laufen, auf die ich mich verlassen kann. Und da gehe ich einfach davon aus, wenn ich einmal im Jahr da eine Abrechnung kriege, dass das alles guter Dinge ist. Aber es ist auch ein Hobby. Und ich denke, wenn ein 80-Jähriger weiterhin angeln geht, dann werde ich auch als 80-Jähriger weiterhin in mein Depot jeden Tag gucken, Quartalszahlen lesen oder vielleicht mal ein bisschen was riskieren. Das wäre sicherlich auch noch mein Ansatz. Ansonsten würde ich die Aktivität auf ein Minimum reduzieren.
Bei meinem rein Dividendendepot ist ja genauso. Die laufen ja alle auf Autopilot und das ETF und das Einzelwertportfolio. Das mache ich ja tatsächlich aus Berichtsgründen. Also für den Blog gucke ich da halt monatlich rein und berichte darüber. Ja, müsste ich ja nicht. Also das könnte ich tatsächlich so durchlaufen lassen. Und tatsächlich war mit zunehmendem Alter das Thema, dass ich eben den Teil des Vermögens anwachsen lasse, der im Prinzip nominal etwas stabiler angelegt ist. Ja, sei es jetzt eben beispielsweise eben in T-Bills oder eben in konservative Preferred Shares, um eben nicht diese ganz extremen Schwankungen zu haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite da eben noch Optionsgeschäfte draufzusetzen, um dann eben den Ertrag zu haben. Das wird sich dann im Alter herausstellen, ob ich dann noch sage, ob ich Lust habe, ja, den Terminmärkten was zu machen, weil das natürlich schon eine aktive Bewirtschaftung ist, ja, so eine Art Mini-Business, was jeden Tag ein bisschen Zeit frisst, zwar nicht viel, aber halt schon ein bisschen, und man muss ja noch konzentrieren, ob ich dann im hohen Alter die Lust drauf habe, weiß ich nicht, aber solange ich Lust drauf habe, werde ich sicherlich weitermachen. Und von daher bin ich quasi so aufgestellt, dass ich das bis ins Grab so durchexerzieren könnte.
Also ich werde mein Portfolio, glaube ich, auch eigentlich immer weiter eindampfen und immer mehr auf Sammelanlagen setzen, was im Bereich Börse angeht. Die sind schon pflegeleichter im Allgemeinen, da muss man sich auch nicht ganz so viel Gedanken drüber machen. Also das Thema Einzelaktien glaube ich nicht mehr, dass ich das noch machen werde, wenn ich ein bisschen älter bin. Bei P2P weiß ich nicht genau, das kommt stark darauf an, wie stark ich noch in dieser Szene drin bin. Ich meine, aktuell habe ich ja auch noch einen Einfluss auf die Unternehmen und kenne viele auch wie meine Westentasche, kann man sagen. Aber das ist natürlich auch nicht so ganz so passiv, aber das würde ich auch eher in den Bereich Hobby stellen. Das macht halt auch super Spaß, mit denen zu arbeiten, zu sehen, wie sich die Plattformen über die Jahre und dann vielleicht Jahrzehnte entwickeln und dass man da halt einen gewissen Anteil dran gehabt hat. Aber ansonsten versuche ich auch mein Portfolio eigentlich so simpel wie möglich aufzusetzen, jetzt schon. Klar, ein paar Spielereien sind immer noch dabei, aber trotzdem soll es halt möglichst pfleglich sein, dass man auch noch Zeit für andere Sachen hat und sich nicht immer nur um sein Portfolio kümmert.
Ja, Urlaub wäre doch mal schön.
Ja, zum Beispiel.
Bleiben wir mal bei P2P, da kannst du gleich weitermachen. P2P hat ein Leser schon festgestellt, hat ja höheres Risiko als ein breiter Welt-ETF. Und er fragt jetzt, ob du, wir, reicht ja, wenn du da antwortest, wir haben ja keine Ahnung von P2P, ob du da eine langfristige höhere Gesamtrendite von P2P gegenüber dem, ich sag mal, Welt-ETFs siehst. Was auch immer
genau das Problem ist. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es gibt ja bei P2P jetzt keinen Index oder so, mit dem man das vergleichen könnte. Das heißt, jedes Portfolio ist hoch individuell. Und es kommt natürlich zu Ausfällen. Das heißt, der eine kann 15% Rendite haben und der andere hat minus 60. Den kann man das so, weiß ich nicht, nicht sagen, ob das eine dann besser ist als das andere. Ich kann für mich sagen, also ich messe es jetzt seit 2015 und gegen den MSCI World, den bin ich letztes Jahr, glaube ich, gleichgezogen. Ich glaube, aktuell ist er wieder ein bisschen vorweg. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich den knacke. Aber das kannst du halt nicht pauschal sehen. Also ich bin kein Renditejäger in P2P, aber ich kenne durchaus Leute, die deutlich mehr Rendite machen als ich war. Aber die beschäftigen sich halt auch den ganzen Tag damit und betreiben Handel auf Zweitmärkten oder so. Also ich glaube, es ist schon durchaus möglich, den zu schlagen, aber das hat dann nichts mit passiv zu tun. Ja, und natürlich erhöht sich dadurch auch das Risiko. Also muss man schon wissen, was man tut.
Das sind natürlich auch zwei Anlageklassen, die ich... Also es ist eigentlich unsinnig oder unzweckmäßig, die gegeneinander laufen zu lassen. Ja? Also,
eben, ja.
Weil so, wie gesagt, das eine ist ja Fremdkapital, das andere Eigenkapital, das verfolgt ja ganz andere Zwecke. Also das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen.
Ich denke, die Frage kommt daher, du hast 5.000 Euro, willst jetzt irgendwas richtig machen und sagst A oder B, was hat die besten Chancen, dass vielleicht nach 10 Jahren eine bessere Performance dasteht? Also eine macht 100, das andere 105, ist jetzt schwierig zu sagen. Denke ich auch. Also am Ende geht es um eine breitere Portfolio-Mischung vielleicht. Also es ist ja nicht entweder oder. Also wenn solche Fragen bei mir auch mal kommen, dann denke ich immer, wer entweder oder stellt, muss sich entscheiden oder hat wirklich ein kleines Depot. Ja? Und normalerweise sagt er, ja, nimm doch von beiden, aber dann halt einen kleinen Teil Risiko und einen größeren Teil eher dann ETF und sicher.
Aber Luis, ja, mach weiter.
Nee,
jetzt ins Labern.
Ja, okay.
Ja, also ich sehe es ja immer wieder bei mir auch in den YouTube-Kommentaren oder in Blog-Kommentaren, dass es halt immer wieder verglichen wird. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dieser Renditeerwartung von den durchschnittlich 7% am Aktienmarkt zusammen. Mhm. Und damit wird es halt oft verglichen. Und viele sagen halt, wenn ich jetzt eine Plattform habe, oh, die hat nur 6,75%, dann kann ich ja besser ein MSCI World oder sowas nehmen. Und daher kommen, glaube ich, immer diese Vergleiche.
Dann nehme ich gleich.
Ich sehe es halt immer wieder, aber ja, genau. Aber du hast schon recht, im Prinzip macht es keinen Sinn, weil es halt komplett unterschiedliche Anlageklassen sind mit unterschiedlichen Elementen, die man so miteinander vergleichen kann.
Also es wird ja noch offensichtlicher, wenn man sagt, ja, ich vergleiche es einfach mit einer Immobilie. Ja, das sind ja wirklich fundamental andere Anlageklassen, auch mit einem völlig andere Anforderungen an den Anleger. Ja. Also von daher, ich finde es schwierig, das in den Topf zu schmeißen. Also muss ja, also vor allem ist das wieder von das Pferd von hinten aufgezäumt. Also muss erst mal gucken, was willst du überhaupt? Ja? Also was bezweckst du überhaupt mit deiner Geldanlage? Und da muss es langsam runterbrechen. Ganz am Ende steht dann letztendlich, welche Anlageklassen legst du ans Portfolio und in welcher Aufteilung?
Oder welches Risiko kannst du überhaupt aushalten nachts?
Wenn ja, du genau.
899 ja. Euro investiert in irgendwas und dann schreibt der Lars ein Newsletter, in Aserbaidschan ist irgendwo ein P2P-Shop explodiert. Da, weißt du, da musst du das aushalten können. Ne? Da steckt schon viel drin. Ich habe eine Frage zu Anleihen-ETF. Hatten wir die beim letzten Mal schon, Luis? Weil die Fragen sind jetzt durchaus auch vom letzten Mal. Hat mir Anleihen-ETF empfohlen. Da fragt jemand, ob du einen empfehlen kannst. Ich meine, da wird es wahrscheinlich auch
sechs Stück Frage geben, oder? Den Anleihen-ETF hatten wir das letzte Mal.
Okay. Und dann kannst du vielleicht sagen, die Frage ist leider auch vom letzten Mal, weil die passt heute gar nicht mehr so gut. Da geht es um Edelmetalle, warum die Edelmetalle wieder so schwächeln. Ob das was mit der Zinsangst zu tun hat. Aber jetzt, so anderthalb Monate später, Gold steht ja am Hoch, am Allzeithoch. Also so doll schwächeln die jetzt ja auch nicht, oder?
Schwächeln würde ich das nicht gerade nennen, nee. Aber das ist ja derselbe Effekt, den wir eben bei den Kryptowährungen sehen. Also ja, dass dann bei den Vermögensdispositionen eben mehr Gold und eben mehr Krypto in die Portfolios wandert, in dem Maße, wie eben so eine Bank wackelt. Und da sehen wir natürlich den schönen Effekt. Dann geht es eben nicht mehr darum, ja, haben wir insgesamt einmal eine Bass, ja, die jetzt beispielsweise einen Shutdown-Crash, ja, wo wir ja weit davon entfernt waren, irgendwelche Bankprobleme zu haben, ja, wo ja Gold dann eben auch und die Kryptos manche auch mit runtergegangen sind. Ja, aber jetzt haben wir eben, wir sind zwar auch noch in der Bass, aber jetzt haben wir eben Bankprobleme und das ist natürlich so der Punkt, wo dann manche sagen, na, dann schicke ich doch mal ein bisschen Fiat-Geld in harte, metallische oder digitale Assets.
Apropos Assets, Assets-Allokation. Wenn wir nochmal mit überschaubarem Vermögen, also wahrscheinlich noch mehr als heute, starten müssten oder würden, ob ja unsere Strategie praktisch heute die gleiche wäre oder ob wir was anders machen würden. So ganz macht die Frage für mich keinen Sinn, weil ich mache ja meine Erfahrungen in meinem ganzen Leben und bin heute an dem Punkt, wo ich sage, ja, ich hätte schon gerne das gemacht, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, aber nee, ich bleibe bei der Dividendenstrategie. Eigentlich macht man ja heute das, womit man die meisten Erfahrungen, die meisten Erfolge hat und kann die Sachen, die man früher gemacht hat, vielleicht eher so abhaken, unterordnen oder wie auch immer. Also ich gehe mal davon aus, ich werde dann praktisch auch direkt mit der Dividendenstrategie anfangen, mich auf Ausschüttung, nicht auf Thesaurisierung, vielleicht nur eine geringe Beimischung mit ETFs, um mich halt eben darauf zu fokussieren, die Dividendenperlen zu finden, unterbewertete Aktien und eben meine Performance Jahr für Jahr, also Kurs und Ertrag in Summe hochzuhalten. Das denke ich mir, so mache ich das heute und so würde ich dann einfach den Weg abkürzen und so auch direkt starten. Und du, Lars, hast ja schon gesagt, du würdest ein bisschen was verändern.
Naja, die Frage auf die Antwort auf die Frage ist zu lesen in oder danach zu hören in der letzten Folge der Schatzmeister ab Minute 34.
Das war das, oder?
Ich wollte auch gerade sagen, kommt mir so bekannt vor.
Ja, ja, ich hatte es gerade nochmal aufgerufen wegen des ETFs. Wir hatten letztes Mal beantwortet die Frage nach einem ETF mit Dividendenwachstumswerten. Die Frage nach den Anleihen hat man nicht.
Aber Alex, kein Problem, es war bei dir und spät.
Ja, der Ton war auch schlecht jetzt immer bei mir. Ich kann es nicht verstanden. Ja, aber anderen ETF hast du jetzt auch keinen, wo du sagst, ja, wenn dann, nee, ne, halt, gibt es bestimmt auch mehrere.
Also ja, der Marc bei mir im ETF-Portfolio, da habe ich auch berichtet über in meinem Blog, oder berichte ich regelmäßig drüber, da ist einer drin von JP Morgan oder auf dem JP Morgan Index von iShares ist der Staatsanleihen aus Schwellenländern, die aber in Dollar denominiert sind. Das ist so die einzige Anleihebeimischung, die ich habe. Ansonsten halte ich Anleihen, beispielsweise Form von T-Bills, dann lieber direkt als über einen ETF.
Jetzt hoffe ich, dass ich heute die gleiche Antwort auf die Frage davor gegeben habe wie beim letzten Mal. Da können wir nochmal reingucken.
Ich finde es super. Ja, ich nichts
anderes erzählen. wenn ihr jetzt eine Position aufmacht, ja, also was auch immer, geht es nicht um die Assets, sondern einfach nur eine Position. Wie legt ihr eure Zielgrößen fest? Also macht ihr da mal mehr rein oder weniger rein? Also Einmalkauf, Sparplan, Tranchen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da gibt es so eine Faustformel? Sollte jetzt nicht zu lange ausufern, aber habt ihr da irgendwie was? Oder machst du zum Beispiel, Lars, jede Aktie oder jede Sammelanlage mit 500 Euro? Oder machst du schon ein bisschen höher?
Also ich habe da tatsächlich so zwei Sachen, auf die ich achte. Einmal muss es natürlich zum Gesamtportfolio passen oder zu der Asset-Klasse, wo ich anlege. Ansonsten, was ich immer ganz gerne mache, gerade bei den P2P-Plattformen, dass ich mir bestimmte Auszahlungsziele setze, dass ich jetzt sage, ich baue das Portfolio jetzt so weit auf, dass ich jetzt, keine Ahnung, 100 Euro von P2P-Plattform XY im Monat habe und dass da dann halt Schluss ist. Je nach Zinssatz, die liegen ja alle recht nah beieinander, hat man dann, gleicht sich das ungefähr aus. Klar, bei den Aktien musst du jetzt schauen, wenn du jetzt jemanden hast mit 2% Dividendenrendite gegenüber jemandem mit 11, da ist der Rahmen dann ein bisschen größer, da musst du brauchst ein bisschen mehr Kohle für 100 Euro. Aber das sind so zwei Sachen, auf die ich ganz gerne achte. Und gerade dieses Auszahlungsziel, das ist auch was, was mich unglaublich motiviert, diese Positionen aufzubauen. Und was dann halt auch automatisch dafür sorgt, dass dein Portfolio so ein bisschen diversifiziert ist und auch deine Einkommensströme.
Okay. So, Luis Ansatz
Ich
noch
halte
kurz.
es ganz einfach. In allen meinen Portfolios mache ich also so eine 1 durch N Diversifizierung, ja, also diese naive Diversifizierung. Das heißt wirklich jede Position Ziel gleich groß. Und das hilft mir dann tatsächlich beim Rebalancieren einmal im halben Jahr ganz erheblich, weil ich ja dann sofort sehe, okay, wo muss ich drauflegen oder ja, wo. Wenn es ganz, ganz gut läuft, kann ich auch mal Teilverkäufe realisieren. Genau.
Bei mir geht es über den Punkt Risiko. Das heißt, je sicherer ich eine Position einschätze oder eine Aktie, bei mir ist es ja Dividendenaktien, desto mehr bereit bin ich dort zu investieren. Also mit Procter & Gamble zum Beispiel würde ich jetzt mehr einen höheren Wert investieren, je nachdem wann und wie oft die jetzt günstig ist, als vielleicht in eine Aktie, die alle 3, 4 Jahre Dividende kürzt, durch die Dividendenkontinuität hat, vielleicht aber einen sehr guten Ertrag liefert. Ja, RTL war jetzt zum Beispiel die Woche, wo wir mal gesprochen hatten. Die hat eine schlechte Dividendenkontinuität, auch eigentlich schlechte Performance, aber liefert eigentlich immer sehr hohe Erträge, die von der Mutterwertungsbank dort immer abgeschöpft werden. Das ist so ein Wert, wo ich sage, okay, da möchte ich jetzt nicht mein halbes Vermögen drin haben. Aber Procter & Gamble, da hätte ich jetzt keine Probleme, wenn da auch mal 800 Euro investiert werden oder so. Eine Frage hatte ich jetzt noch. Wo ist sie hin? Welches Buch oder welchen Film habt ihr zuletzt gesehen, den ihr vielleicht empfehlen könnt? Guckt ihr Fernsehen? Habt ihr Bücher?
Ich habe einen Tipp, aber also Tipp,
Ich habe ein Buch.
ich habe ein Buch. Nein, aber weil wir gerade doch über Vermögen im Alter gesprochen und Vermögensverwaltung im Alter gesprochen haben. Also ein Film, den ich mir tatsächlich als Tipp mal angeguckt habe, und der ist so sensationell gut gespielt, weil der mich wirklich, also da mich wirklich, der Hauptcharakter hat mich aufgrund dieser wirklich abgrundtiefen Verdorbenheit wirklich auf die Palme gebracht. Also da habe ich wirklich Hassgefühle auf den Charakter bekommen. Und das ist der Film, ich glaube, den gibt es bei Netflix, I Care a Lot. Und spielt in den USA und ist eine Frau, die mit einer Ärztin kooperiert, ihr natürlich Schmiergelder bezahlt, die dafür sorgt, die medizinische Gutachten schreibt über alte, vermögende Leute, die eigentlich fit sind. Wo die Frau dann aber vor Gericht erwirkt, dass sie dann die gerichtliche Betreuerin wird. Ja, und das macht die so geschickt, dass der Richter auch einsieht, immer, ja, ich brauche mir die Person nicht anzugucken. Und dann nimmt sie die Leute aus. Ja, und dieser Film ist, oh, ich glaube, aus dem Jahr 2021, der ist mir gerade auch wieder spontan eingefallen, als es hieß, naja, wie verwaltet man jetzt unser Vermögen so im Alter? Ja, und dann habe ich gedacht, naja, wenn so einer um die Ecke kommt, dann verwaltest du gar nichts mehr. Ja, und zeigt aber auch, finde ich, wie wichtig es ist, und das mache ich wieder ganz ernst, sich auch damit auseinanderzusetzen, tatsächlich, wenn einem was passiert. Ja, Stichwort Vorsorgevollmacht, ähnliche Geschichten, gerade in Deutschland, was ja, wo ja alles sehr formalisiert ist. Und da eben die Möglichkeit zu nutzen, das auch eben notariell zu beurkunden und es gibt bei der Bundes- und Tagkammer so ein Verzeichnis, was auch hinterlegen kann, sodass auch zum Beispiel der Ehepartner immer sicherstellen kann, ja, wenn was ist, also auch beweisen kann, ja, ich bin da zuständig, weil sonst ist es auch so, man bekommt dann eben nicht zwangsläufig den Ehepartner als vor die Nase gesetzt, der dann sich um die Belange kümmert. Ne? Also das macht dann auch das Gericht. Ja, also von daher den Film angucken und danach so ein bisschen die die eigene Vorsorge, was solche Themen, unangenehmen Themen angeht, dann auch so ein bisschen in die Hand.
Ich habe gerade geschaut, gibt es auch Netflix, also kann man sich da angucken, habe vielleicht direkt auf meine Watchlist gesetzt, bin gespannt.
Kann man sich
ja, ich hau da mal
runterladen.
Ich hau da mal ein Buch in die Reihe, und zwar So zähmen Sie Ihren inneren Schweinehund von Marco von Münchhausen. Das ist ein kleines Buch, am besten als Hörbuch hören, weil der Sprecher ist total genial. Und da geht es halt einfach um Alltagsgewohnheiten, wie man sie los wird. Aber das ist so lustig erzählt, mit so ein bisschen einem tierischen Hintergrund. Also es geht halt immer um diesen Schweinehund als Tier und dass er halt immer gegen einen arbeitet. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr kurzweilig, kann man sich auch mehrfach anhören. Da sind so viele Tipps drin, die man halt im Alltag umsetzen kann. Also habe ich mit Sicherheit schon 10, 20 Mal gehört, das Buch. Super cool.
Ja, also der Zusatz war übrigens noch, wenn möglich nicht aus der Investment, aus dem Investmentbereich, aber hat ja perfekt gepasst.
Ja.
Ich hab jetzt kein Buch und ich möchte jetzt auch gar nicht die ganzen Dokus, die ich in den letzten Monaten Reisedokus gesehen habe, weil wir ja viel auch in Asien unterwegs waren, Japan, Südkorea. Da habe ich echt viele Reisedokus gesehen und ich finde es immer sehr interessant. Was ich euch empfehlen kann, ist ist ein Comedian, der Herr Schröder, weiß nicht, ob ihr den kennt, Herr Schröder Korrekturensohn
Gerhard?
Heißt der. Nee, der Herr Schröder Korrekturensohn. Nein, auch nicht. Der ist ein sehr, sehr cooler Sache. Ich habe, glaube ich, seinen gesamten Instagram-Kanal komplett einmal durchgeschaut. Er hat ein paar hunderttausend Follower. Er ist ein Comedian und reist gefühlt jeden Tag ist er auf irgendeiner Bühne. Bei Instagram könnt ihr gucken. Ich glaube, YouTube hat er auch. Und der ist Lehrer und erzählt aus seinem Lehreralltag. Und ich weiß gar nicht, ob er heute noch Lehrer ist, aber auf jeden Fall hat er noch viel zu erzählen. Und der ist einfach nur genial. Da kannst du dich die ganze Nacht totlachen bei seinem Content. Und ja, ich glaube, der hat teilweise Videos da bei Instagram mit 4,5 Millionen Aufrufen, obwohl er selber nur ein paar hunderttausend Follower hat. Also das zeigt schon, dass die Leute sich das immer wieder angucken. Und der bringt das so trocken auf den Punkt. Also wenn das mein Lehrer gewesen wäre, du, ich glaube, ich hätte die Schule freiwillig verlängert. Einfach nur immer wieder dabei zu bleiben. Und da. Also Herr Schröder, Korrekturensohn kann ich euch empfehlen. Ansonsten machen wir Schluss für heute. Eine letzte Frage habe ich noch. Habt ihr Angst vor der großen Bankenkrise? Ist es jetzt soweit dieses Jahr? Wird irgendwas jetzt bald oder ist es alles nicht so schlimm? Luis, mach du kurz und dann Lars lange.
Irgendwas wird mit Sicherheit bald passieren. Ich weiß aber nicht was.
Ja, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass irgendwas passiert. Ja. Also ich habe eben schon gesagt, ich halte mein Geld so ein bisschen auch zusammen, weil es sind halt so viele Sachen, wo einfach eine Kleinigkeit jetzt viel auslösen kann. Genau, ja. Aber es kann auch alles gut gehen. Also, weiß halt nicht.
Also, ich bin da auch ganz zuversichtlich, dass wir Probleme kriegen werden. Und deswegen schauen wir mal, ob das vielleicht beim nächsten Mal ein Thema ist. Also, wir hatten noch Fragen zu mobilen Aktien, vielleicht Bankaktien. Wenn ihr wollt, dass wir bestimmte Themen besprechen in den nächsten 3, 4 Wochen, dann schreibt uns gerne mal, also den Luis oder den Lars oder auch mir. Ansonsten mein Vorschlag, vielleicht machen wir mal was mit Banken oder Immobilienaktien. Oder nicht nur Aktien, Thema, Banken und Immobilien, dann ist es vielleicht auch mal was Aktuelles. Ansonsten in diesem Sinne für alle, die da waren, vielen Dank. Euch beiden auch, Dankeschön. Und jetzt geht nochmal duschen und dann war es das für heute. Für morgen. Ist schon,
sonst
ist schon
hast du es geschafft?
Also wird es geschafft, ja. Also, dann.
Und denk mal beim Finanzcoaching nach.
Aber nur reduziert.
Hochpreis-Finanzcoaching. Also schönen Abend euch und
macht's gut.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.